haben vor 2 Wochen angefangen mit einer Serie über den Philipperbrief. Und ich weiß nicht, ob du diese Frage auch kennst, die zumindest bei mir von Zeit zu Zeit aufsteigt, wenn ich auf mein Christsein blicke. Dass ich mich plötzlich frage, sollte ich eigentlich nicht mehr Veränderung erleben in meinem Leben? Sollte eigentlich durch mein Leben und in meinem Leben nicht mehr Frucht da sein? Warum eigentlich ist die Leidenschaft für das Reich Gottes nicht größer, stärker? Kennst du diese Fragen? Ich vermute, wahrscheinlich geht es uns allen so. Und dann zum Glück, nach ein paar Tagen, beruhigt sich die ganze Beunruhigung wieder und wir leben weiter wie bisher. Ja, wenn wir jetzt in diesem Philipperbrief drin sind, wir sind noch immer im ersten Kapitel, da kommen wir auch heute nicht darüber hinaus, aber eines zeichnet sich in diesem Brief immer deutlicher ab, bereits im ersten Kapitel. In diesem Brief lässt sich das Geheimnis von einem kraftvollen Christsein entdecken. Ein kraftvolles Christsein. Und da geht es mir jetzt nicht nur darum, dass wir in unserem Leben sowieso funktionieren, immer ein bisschen mehr, jedes Auto, das wir kaufen, hat ein paar PS mehr. Das ist es nicht. Sondern kraftvolles Christsein ist das, was diese Welt braucht. Diese Welt braucht Jesus. Und Jesus hat uns zurückgelassen, um dieser Welt Jesus zu bringen. Und da ist noch so viel Arbeit. Da sind noch so viele Menschen, die gerettet werden sollen. Und deshalb brauchen wir ein kraftvolles Christsein. Ich habe so einen Akkuschrauber, wie wahrscheinlich die meisten Männer hier zu Hause. Und dummerweise, als ich den gekauft habe, ja, ich war da im Geschäft und es hatte 2 Modelle, die sahen genau gleich aus, nur der Preis war unterschiedlich. Und es gibt ja 2 Fraktionen, die nehmen dann den teureren. Und ich habe dummerweise den billigeren genommen. Sieht ja gleich aus. Der einzige Unterschied, 3-mal darfst du raten, ist der Akku. Und was bringt die schöne Maschine, die gut aussieht, wenn der Akku leer ist? Mein Akku ist leider so, der entlädt sich von selbst. Das heißt, immer wenn man die Maschine braucht, ist sie zuerst einmal leer. Und manchmal kommt mir so mein Christsein vor. Dann, wenn ich mich einsetzen will für das Reich Gottes, dann, wenn ich merke, jetzt ist eine Gelegenheit, kommt eine Umdrehung, 2 und dann kommt es schon ins Stottern. Die Berufung Gottes auf unserem Leben ist kraftvolles Christsein. Geladener Akku. Und wir wollen beten. Ich möchte auch euch einladen, während wir in dieser Serie sind, betet mit, dass wir als Gemeinde an Kraft zulegen, weil diese Welt braucht ein kraftvolles Christsein. Bitte schlagt auf eure Bibel, Philipperbrief. Und wir sind noch im Kapitel 1. Bevor ich den Text lese, lass uns kurz vor Augen führen, in welcher Situation Paulus diesen Brief schreibt. Er ist schon fast 4 Jahre lang in Gefangenschaft. Und das muss schon wirklich zermürbend gewesen sein. Weil die erste Phase der Gefangenschaft in Caesarea, da ging der Prozess einfach gar nicht vorwärts. Man könnte sogar vermuten, es gab gar keinen Prozess. Eigentlich hätte Paulus längst freigelassen werden können, aber der Statthalter hoffte auf Bestechungsgelder und wartete einfach. Er hatte ja Zeit. 2 Jahre, die einfach ins Land streichen. Und so wir Paulus kennen, er ist eher von der aktiveren Sorte. Das muss zermürbend gewesen sein. Und dann kommt es zur Ablösung des Statthalters. Endlich wird er abgezogen, aber beim Neuen ist gar nicht so klar, wie der steht. Ob der sich nicht bei den Juden vielleicht ein paar Punkte holen will. Und aus Sicherheit appelliert Paulus an den Kaiser. Und wir kennen ja dann diese Geschichte, die Überfahrt, das Schiff geht unter, wieder ein halbes Jahr verloren und dann endlich in Rom. Und dieser Kaiser Nero war offensichtlich sehr beschäftigt. Also der hatte einfach keine Zeit für so ein privates Anliegen, quasi aus einem fernen Provinz des Römischen Reiches. Und Paulus wartet und wartet und wartet. Und so lesen wir im Philipper 1, Vers 12. Liebe Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, äußerst zermürbend ist. Oder lesen wir, schwer zu ertragen ist. Oder lesen wir, mich langsam aber sicher zu Verzweiflung bringt, betet, dass ich endlich freikomme. Das ist doch der Wille Gottes. Wir lesen nichts von dem. Philipper 1, Vers 12 steht, ich bin froh, andere Übersetzung, ich bin froh, euch mitteilen zu können, Geschwister, dass das, was mit mir geschehen ist, die Ausbreitung des Evangeliums sogar noch gefördert hat. Und dann zählt er auf. Philipper, hört mal das. Alle hier, sogar die kaiserliche Garde, das ist der engste Vertrauenskreis des Kaisers, alle haben gehört, dass ich hier wegen Christus gefangen bin. Und Philipper, ihr glaubt es nicht. Durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefunden. Mut gefasst, selber kühn und mutig das Evangelium weiterzusagen. Ich freue mich so sehr. Und es gibt ja sogar solche, die verkünden das Evangelium jetzt nicht um, ja, selbstsüchtig, sagt Paulus. Die haben irgendwie ihre eigene Hauskirche gegründet. Irgendwie so muss man sich das vorstellen. Und Paulus sagt, ist mir doch egal. Hauptsache, das Evangelium wird verkündet. Meine Gefangenschaft dient dem. Schon erstaunlich, dass im ganzen Brief kein Aufruf kommt, betet, dass ich endlich freikomme. Und gar keine Klage. Und trotz diesen Umständen, die doch widrig sind, die unbefriedigend sind, 4 Jahre sind eine lange Zeit. Also wenn wir das Leben von Paulus vor Augen haben, 10 Jahre war er auf Missionsreise und jetzt schon 4 Jahre im Gefängnis, schon fast die Hälfte seiner ganzen Tätigkeit. Wie kann das sein, dass er so dankbar, so zufrieden ist? Ja, man muss nicht lange suchen, es ist offensichtlich. Paulus interessiert sich gar nicht so sehr für seine Lebensumstände. Taktgeber seines Lebens ist die Verbreitung der Botschaft Gottes. Dieses Evangelium, diese gute Nachricht ist ihm so wichtig geworden. Er hat ja erlebt, was das Evangelium ist. Er, der gegen Christus gekämpft hat und dann einen Gnadenmoment erleben darf. Paulus weiß ganz genau, ich hätte Jesus nie gefunden. Ich habe ihn verfolgt. Und Jesus, der in sein Leben tritt, der sich ihm offenbart und der ihm zeigt, Paulus, du bist zwar der Oberfromme und du meinst, alle Gebote halten zu können. Weißt du was? Das genügt nicht. Ich bin ein heiliger Gott. Und Paulus erlebt diesen Zerbruch und entdeckt etwas für sein Leben, dass Gott ihn ruft Und dass Jesus eben auf diese Welt gekommen ist, am Kreuz gestorben ist, dass er nicht selber mehr mit aller Kraft bemühen muss, vielleicht, eventuell, wenn es gut läuft, vor Gott bestehen zu können, sondern erlebt, Jesus hat für mich alles bereits vollbracht. Und von außen betrachtet, ich denke nicht, dass Paulus diesen Gedanken hatte, aber wir kennen seine Radikalität, wir kennen seinen Eifer. Und von außen können wir sehen, wenn es dann Paulus nicht schafft, also ich will jetzt niemandem von uns zu nahe treten, aber wer sollte es dann schaffen? Dieser radikale Typ. Und er erlebt, ich brauche Jesus. Ja, dieses Erlebnis hat ihn so geprägt, dass die Verbreitung von dieser Botschaft Taktgeber in seinem Leben geworden ist. Dass Paulus sagt, an einer Stelle sagt er doch, alles was früher war, ist für mich absolut wertlos. Es ist absolut wertlos. Es geht nur darum, dass ich Jesus habe und für ihn lebe. Taktgeber seines Lebens ist nicht seine Befindlichkeit, nicht seine Freiheit, nicht seine Gesundheit, sondern dass diese Botschaft weitergetragen wird. Wir mögen einwenden, es gibt ja diese begnadeten Optimisten. Die finden überall etwas Gutes. Und jetzt ist er halt ein paar Jahre im Gefängnis, aber er ist zumindest ausgeruht oder irgendwie so. So wie diese, die, wenn es den halben Sommer verregnet, sich darüber freuen können, dass die Sonnencremetube noch immer fast voll ist. Unverbesserliche Optimisten. Aber Paulus geht es jetzt tatsächlich nicht darum, das Beste aus einer halt misslichen Lage zu suchen, herauszuquetschen, irgendwo noch etwas zu finden. Denn Gott hat ihn durch prophetisches Wirken sehr konkret auf diesen Weg vorbereitet. Wir lesen in Apostelgeschichte 20, wie Paulus sich verabschiedet von guten Freunden, Mitstreiter, mit denen er mehrere Jahre Reich Gottes gebaut hat. Und er sagt ihnen, ich gehe jetzt nach Jerusalem, denn Gottes Geist drängt mich. Ich kann nicht anders. Ich muss diesen Weg gehen. Und ich weiß nicht genau, was mich dort erwarten wird. Ich weiß nur, in jede Stadt, wo ich komme und die Gemeinde besuche, im Gottesdienst kommen prophetische Botschaften über meinem Leben, die allesamt in eine Richtung weisen, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Eindrücklich. Also ich wünschte mir auch, dass der prophetische Dienst neu wir als Fimifrutigen entdecken könnten. Dass wenn solche Wege auf uns zukommen, solche Herausforderungen, dass da eine Vorbereitung durch den Heiligen Geist geschehen darf. Er sagt, ich weiß nicht, was mir geschehen wird. Ich weiß nur das. Und dann sagt Paulus zu seinen Freunden, aber es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Eindrücklich. Paulus ist ganz bewusst diesen Weg gegangen. Und die Apostelgeschichte beschreibt dann sogar noch ein zweites Ereignis. Als er schon in Caesarea ankommt, die Gemeinde besucht, tritt wieder ein Prophet auf, Agabus. Nimmt den Gurt von Paulus, bindet seine Hände und sagt, das wird dem geschehen, dem dieser Gurt gehört. Er will gefesselt und ausgeliefert werden. Und die Apostelgeschichte beschreibt das eindrücklich, wie die Anwesenden, und Lukas, der diesen Bericht schreibt, ehrlicherweise sagt, wir alle baten Paulus, geh doch nicht nach Jerusalem. Und Paulus sagt, warum macht ihr mir diesen Weg so schwer? Wenn das der Weg ist, den Gott mich führt, dann gehe ich ihn, auch wenn er mich in die Gefangenschaft führt. Taktgeber seines Lebens ist nicht seine Befindlichkeit, sondern gemäß seiner Berufung die Anliegen des Reiches Gottes voranzubringen. Ich weiß nicht, ob dich das herausfordert, mich schon. Man kann es nämlich so sagen, es ist als Christ durchaus möglich, sein Leben zu leben. Als Christ, aber mein Leben. Und wir merken das, wenn wir genau hinschauen, daran, dass es im Vater unser zu einer kleinen Verschiebung kommt. Dass wenn wir beten, es darum geht, unser tägliches Brot gib uns heute. Und wir ergänzen Gesundheit und Bewahrung und Gelingen und allen erdenklichen Segen. Und ich habe schon letztes Mal gesagt, darum dürfen wir doch bitten. Aber wie beginnt das Vater unser? Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Und das, was ich zum Leben brauche, bitte versorge mich mit dem. Wer sein Leben lebt, und sei es als Christ, ist und bleibt bestimmt von seiner Befindlichkeit. Dass es ihm gut geht, dass es nach meinen Wünschen läuft, dass es das Leben so abläuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Paulus ist das nicht. Offensichtlich. Weil er gar nicht sein Leben lebt, sondern er ist dazu übergegangen, sein Leben zu geben. Das wäre also das Geheimnis eines kraftvollen Christseins. Nur ist das sehr radikal. Es ist sogar extrem radikal. Brutal radikal, wie will man das nennen? Ich bin doch gerne bereit, mein Leben als Christ zu leben. Aber mein Leben Christus zu geben? Will ich das überhaupt? Wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, kann ich das überhaupt? Und ich meine, die Antwort ist recht klar. Nein, können wir nicht. Denn dazu hat mein Ego überhaupt keine Lust und lässt das auch nicht zu. Niemals. Und wahrscheinlich kennen wir diese Stimme in uns sehr gut. Als Christ leben, okay. Aber das Leben Christus geben. Wir kennen diese Stimme gut, aber das ist das, was mir gefällt heute Morgen. Das ist nur die halbe Wahrheit. Das andere ist, dass die Bibel uns sagt, in dem Moment, als wir Christ wurden, da haben wir eine Wiedergeburt erlebt. Gott selbst hat in uns einen neuen Menschen geschaffen. Etwas Neues. In dir ist nicht nur ein Ego, das sich durchsetzt, es ist auch etwas Neues. Bibel redet sogar von einer neuen Schöpfung. Und im Epheser 4, 24 beschreibt oder umschreibt Paulus die Qualität dieses neuen Menschen mit: Er ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen. Und heilig heißt ja eine Aussonderung für Gott, eindrücklich. Der neue Mensch in der Wiedergeburt, in uns geschaffen, ist nicht auf sich selbst ausgerichtet, wie der alte Mensch, wie unser Ego, sondern ist ausgerichtet auf Gott. Und es kommt noch dazu, dass in dem Moment, damals, der Heilige Geist in mir und in dir Wohnung genommen hat und sein Wirken ist, die Anliegen Gottes ins Zentrum rücken in unserem Leben. Ist das nicht ermutigend? Der Heilige Geist ist nicht irgendwer. Der Heilige Geist ist Gott. Er kann alles, allmächtig, sagen wir über Gott. Dieser Allmächtige ist in mir und rückt die Anliegen Gottes ins Zentrum. Und deshalb würde ich es mal so sagen, wenn wir das zu unserem Gebet machen: Jesus, die Anliegen deines Reiches sollen in meinem Leben den Takt angeben. Oder ich sage es mal ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen realistischer. Die Anliegen deines Reiches sollen beginnen, immer stärker. Also beginnen, ist ja bei uns schon allen da, aber stärker beginnen, den Takt anzugeben. Jesus, komm mir zu Hilfe. Kannst du auch glauben, dass das etwas bewirkt? Dass der Heilige Geist einen Freiraum gewinnt, um die Anliegen Gottes ins Zentrum zu rücken. Immer mehr in den Mittelpunkt. Und die egoistischen Projekte des alten Menschen kommen an den Rand. Immer weiter an den Rand. Ich habe kürzlich einen Bericht gehört und das hat mich einerseits berührt, aber auch zutiefst herausgefordert. Wisst ihr, dass sich in Afrika Tausende von Missionaren vorbereiten, um Europa neu für das Evangelium zu gewinnen? Tausende. Und wir fragen uns, wie soll das gehen? Wer soll das finanzieren? Ja, das Konzept ist ganz einfach. Erstaunlich einfach. Die Afrikaner sagen von sich: Wenn du in Afrika überleben kannst, kannst du überall überleben. Und die Missionare, die ausgesendet werden sollen, verpflichten sich: Ich bleibe unten. Ich komme nicht nach Europa, um reich zu werden. Ich verpflichte mich, arm zu bleiben. Es geht so weit, dass die sich verpflichten müssen, sonst werden sie nicht ausgesandt, mindestens 7 Jahre lang nicht zu heiraten, weil es nicht zu verantworten wäre. Wir denken, das geht doch nicht. Die verpflichten sich, ich bleibe unten. Ich werde knapp überleben. Ich kann keine Familie versorgen. Es wäre unverantwortlich. Und vielleicht ist uns nicht bewusst, dass bereits einmal Europa mit einer ganz ähnlichen Missionsbewegung für das Evangelium gewonnen wurde. Das, was wir heute sind und heute haben, geht nicht auf Paulus zurück. Diese erste Missionsbewegung wurde komplett umgewälzt in den Völkerwanderungen im 4. und 5. Jahrhundert. Das Christsein, so sehr es sich ausgebreitet hatte, ging unter, komplett. Und es waren irische Mönche. Die mit ihrem Gelübde zu Armut und zu Ehelosigkeit. Ich möchte jetzt überhaupt nicht Ehelosigkeit predigen. Ich will nur sagen, diese Hingabe hat schon einmal dazu geführt, dass Europa gewonnen werden konnte. Wir wollen beten, dass es ein zweites Mal gelingt. Als Christ mein Leben leben, also Christus mein Leben geben. Ich möchte uns einladen, ich bin nicht der Typ der radikalen Schritte, sondern einfach mal zu beginnen, dieses Gebet in unserem Leben zu verankern. Jesus, rücke die Anliegen deines Reiches immer mehr in den Mittelpunkt. Dann wird etwas geschehen. Die Frage ist, nimmt der alte Mensch das einfach so hin? Dass sein Ego so an die Wand gefahren wird? Wird er sich nicht wehren mit Hand und Fuß? Ich stelle mir das etwas so vor. Es sind ja Ferien und da geht man so in ein Ferienresort, wo es diese wunderbaren Buffets hat zum Mittagessen und zum Nacht- und zum Morgenessen. Und da kommt ein Ehepaar hinein und der Mann sieht dieses wunderbare Buffet. Und er will sich einen Teller nehmen und seine Frau klopft ihm sanft auf den Bauch und zieht ihn weiter, immer mehr nach rechts, dort wo diese Körnli-Picker-Food aufgestellt ist. Und lustlos füllt er seinen Teller, sehnsüchtig, insgeheim neidisch, blickt er auf die Teller der anderen. Soll so unser Leben laufen? Im 1. Philipperbrief ab Vers 18. Der zweite Teil von Vers 18 sagt Paulus, auch in Zukunft wird nichts mir meine Freude nehmen können. Denn ich weiß, dass am Ende von allem, was ich jetzt durchmache, meine Rettung stehen wird. Und ihr betet für mich, und der Heilige Geist steht mir bei. Ja, es ist meine sehnliche Erwartung und meine feste Hoffnung, dass ich in keiner Hinsicht beschämt und enttäuscht dastehen werde, sondern dass ich, wie es bisher immer der Fall war, auch jetzt mit ganzer Zuversicht auftreten kann und dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht. Ob ich nur am Leben bleibe oder ob ich sterbe. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich auch ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Und daher weiß ich gar nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Ich weiß nicht, wie ihr die Stimmung in diesem Text aufnehmt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass hier einer schreibt, der insgeheim neidisch auf das Leben der anderen blickt. Der das Gefühl hat, eigentlich verpasse ich das Leben, weil ich im falschen Augenblick Ja gesagt habe. Ich glaube, wir spüren doch alle, die Hingabe von Paulus ist echt. Sie ist nicht aufgezwungen, sie ist nicht widerwillig, sie ist freiwillig. Zutiefst freiwillig. Warum? Es ist ein freudiges, erwartungsvolles Bewusstsein. Ich werde bald vor Jesus stehen. Ein freudiges, erwartungsvolles Bewusstsein. Ich werde bald vor Jesus stehen. Ja, wir kennen die Umstände und wir können nur staunen über seine Gelassenheit. Aber Paulus weiß sein Leben in Gottes Hand. Er sagt, das alles bringt mich letztlich nur der Erlösung näher. Und er meint damit nicht, das habe ich schon letztes Mal gesagt, dass er jetzt halt noch einiges abarbeiten muss, dass er dann Gott genügen kann. Nein, er meint nur die ganz simple Aussage, mit jedem Tag, der vergeht, bin ich Jesus einen Tag näher. Und seine Gelassenheit gründet in dem, was Jesus gesagt hat, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und seine Gelassenheit gründet darin, was er ein paar Jahre vorher den Römern geschrieben hat, in Römer 8. Wir sehen zwar noch nicht, worauf wir hoffen, aber wir warten unbeirrbar, bis es sich erfüllt. Und dann schreibt er, was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Not, die Not der Gefangenschaft? Angst, Angst vor dem Ausgang seines Prozesses? Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Mit all dem müssen wir rechnen. Aber in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, und dann kommt diese Aufzählung, kann uns trennen von der Liebe Gottes. Paulus kann sich so sehr der Sache Gottes hingeben, weil er gelassen ist in dem, was mit seinem Leben passiert. Und Paulus kann sich freudig und erwartungsvoll ausstrecken nach dem, was vor ihm ist, weil er sagen kann, Inhalt meines Lebens ist Christus. Und wenn Gott mich so führt, dann möchte ich mit seiner Hilfe in dem, was er zugelassen hat, Christus verherrlichen. Und wenn er mich anders führt, am Schluss des Briefes wird er schreiben, ich kenne beides. Ich kenne Entbehrung und ich kenne Überfluss. Zum Glück kannte er auch das. Wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, wenn es uns zurzeit gerade gut geht. Müssen wir nicht. Aber auch in dem Inhalt meines Lebens ist Christus. Und dann dieser Satz, wo das so zugespitzt ist, wo wir für uns wie eine Testfrage haben: Sterben ist für mich Gewinn. Denn dann bin ich bei Jesus. Denn dann bin ich am Ziel. Denn dann habe ich erfüllt, was Jesus mir aufgetragen hat. Und es hat dann in der frühen Kirchengeschichte so ein Märtyriumswahn gegeben, vielleicht auch aufgrund dieser Bibelstellen, wo die Christen das Gefühl hatten, nur wer für Jesus stirbt, ist dann ein wirklich toller Christ. Das meint Paulus nicht. Denn weiter unten sagt er sehr wohl, Vers 23 und 24, aber weil ich für euch Verantwortung habe, wäre es mir doch lieber, noch Zeit zu haben mit euch. Ihr braucht mich noch. Für mich persönlich wäre es das Beste zu gehen. Und tschüss. Aber ihr seid ja auch noch da. Deshalb möchte ich bleiben. Sterben für mich Gewinn. Ich will jetzt nicht zu stark von mir auf euch schließen. Aber ich frage mich Folgendes. Das ist jetzt meine persönliche Frage. Aber hänge dich doch mal ein in diese Frage. Es ist nicht so, dass ich das alles nicht bejahen würde. Gelassenheit, mein Leben ist in Gottes Hand, doch, das glaube ich. Und in meinem Leben soll es um Jesus gehen, doch, das glaube ich. Und wenn ich sterbe, das ist eigentlich gut, doch, das glaube ich. Grundsätzlich sehe ich das so. Aber ist das nur eine sehr theoretische, intellektuelle Zustimmung zu Wahrheiten? Oder ist das auch etwas, was mein Leben prägt? Etwas, das fest in mir lebt, mich freisetzt, mich antreibt? Ja, wir Menschen, wir können da erstaunliche Spagate hinlegen. Ich habe mal die Statistiken angeschaut. Fast alle Schweizer sind dafür, dass man keine Kernenergie nutzt. Und wenn man dann schaut, das können ja alle wählen, ihren Strommix, nehmen sie trotzdem den billigsten. Also eine theoretische Zustimmung und ihr Leben sieht ganz anders aus. Und man ist irgendwie auch gegen die Klimaerwärmung, aber fliegt dann trotzdem nach Spanien oder nach Australien, noch schlimmer. Und hat CO2 verbraucht, dass man dann sein ganzes Leben lang mit Biogemüse nicht mehr aufholen kann. Diese Spannung, zustimmen, aber ganz anders leben, frage ich mich. Wo ist das bei mir in meinem Leben? Stimme ich nur zu? Oder hat das schon so eine Kraft entwickelt, dass es tatsächlich mein Verhalten verändert? Ich frage mich, wie müsste meine Beziehung zu Jesus sein, dass mir die Aussicht, bald vor ihm zu stehen, Kraft und Freude, Bereitschaft gibt, mein Leben für Jesus zu geben. Und so frage ich mich, wie kann ich dieses freudige, erwartungsvolle Bewusstsein kultivieren? Das ist nicht einfach so da, sondern das braucht Nahrung, das braucht Bewässerung, dass es wachsen kann. Ich möchte schließen mit drei Hinweisen, wie das geschehen kann. Und vorweg, sie sind nicht revolutionär. Es ist eigentlich das, was wir schon alle wissen. Das Erste, dem Heiligen Geist Raum geben, dass er das tun darf. Dass er meinen inneren Menschen auf Jesus ausrichten darf. Ich glaube, das hängt daran, Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Der Jesus kennt, wirklich kennt, der mit Jesus Zeit verbringt, der Zeiten mit Jesus erlebt hat, die so erfüllend waren. Vielleicht so wie Paulus, der diese Begegnung hatte auf dem Weg nach Damaskus Und auch sonst deutet er noch an, dass er mal im Geist in den Himmel hineinsehen konnte. Ja, das hilft natürlich, um sich zu freuen auf diesen Tag. Gemeinschaft mit ihm haben, sind die alten, unspektakulären Disziplinen mit Jesus reden. Auf sein Reden hören. In der Bibel, im Gottesdienst, im Gebet. Und wir wissen alle, woran das immer wieder scheitert, weil wir keine Zeit und keine Ruhe haben. So weit zur Ruhe zu kommen, bis wir sein Reden auch wirklich hören. Dem Heiligen Geist Raum schaffen. Das Zweite. Wir wissen alle, Vorfreude ist eine schöne Freude. Aber wenn das Projekt dann weit entfernt ist, also das könnte man jetzt bei den Jugendlichen testen, wenn wir darüber sprechen würden, mit 60 wirst du, dann sagen wir, ja gut, da ist okay, aber da beginne ich mich mit 50 dann, damit auseinanderzusetzen. Paulus hat nicht nur eine Vorfreude, einmal bei Jesus zu sein, sondern in Vers 22 sagt er, das muss ich jetzt gleich suchen, solange ich noch hier bei euch auf der Erde bin, kann ich eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Er sieht nicht nur in die Ferne, das auch, aber sieht auch ganz konkret ins Jetzt und freut sich über das, was Jesus in seinem Leben bereits am Tun ist. Das hält die Vorfreude wach. Und da möchte ich uns ermutigen. Schauen wir auf die Frucht, die der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt. Und lasst uns doch auch die kleinen Dinge sehen. Dass ich geduldig reagiert habe. Dass ich eine dienende Haltung einnehmen konnte. Dass ich da nicht gleich verbal zurückgegeben habe, ist doch ein Erfolg, ist doch eine Frucht des Heiligen Geistes. Lasst uns darüber freuen. Und das Dritte und Letzte ist das, was uns dann ins Abendmahl hineinführt. Alle Angst und alle Werkgerechtigkeit müssen wir immer wieder ablegen. Wir können uns nicht auf Jesus freuen, wenn wir letztlich nicht ganz sicher sind, wie wird Jesus reagieren, wenn er mich sieht. Und ich bin so froh, dass wir heute das Abendmahl feiern dürfen, wo doch die Botschaft die ist, Jesus war am Kreuz. Er hat es vollbracht. Es gibt keinen Grund, dass ich mich heute fürchten müsste, weil seine Vergebung reicht aus. Und es gibt auch nichts, was ich im Stress vollbringen müsste, dass ich ihm genügen könnte, weil Jesus eben sagt, es ist meine Gerechtigkeit, nicht deine. Wir haben ja getauscht. Und das möchte ich uns heute zusprechen. Wir wollen mit Gebet diesen Teil des Gottesdienstes abschließen. Und weil wir keine Folien haben, nenne ich noch einmal die Hauptpunkte. Damit mein Christsein an Kraft gewinnen kann, sollen die Anliegen Gottes in meinem Leben den Takt angeben. Machen wir das zu unserem Gebet. Und damit das gelingt, will ich ein freudiges und erwartungsvolles Bewusstsein kultivieren, dass ich bald vor Jesus stehen darf. Und lassen wir zu, dass der Heilige Geist uns dabei hilft. Lasst uns doch aufstehen miteinander und beten. Die Lobpreisgruppe kommt nach vorne und nimmt uns dann auch hinein in ein Lied. Vater im Himmel, ja, du bist ein Gott, der uns herausfordert. Aber wenn ich denn diesen Brief von Paulus lese, bist du ganz sicher kein Gott, der uns antreibt und vorantreibt, sondern ein Gott, der uns einlädt, zu einem kraftvollen Christsein zu finden. Und so möchte ich beten für mich und für uns alle. Und ich lade dich ein, dass du mitbetest. Denn eigentlich kann das nur jeder für sich selber tun, dem Heiligen Geist diesen Freiraum schaffen. Jesus, ich bitte dich, rücke die Anliegen deines Reiches ins Zentrum meines Lebens. Und wenn dabei mein altes Ego verdrängt wird, hinausgedrängt wird, macht das gar nichts, ist sogar gut. Ich will nicht ausgerichtet sein auf meine Befindlichkeit, sondern Jesus, ich will lernen, dir mein Leben zu geben. Halleluja, Jesus. Jesus, wir schaffen dir Raum in unserem Herzen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, diese Begeisterung und Vorfreude, die Paulus hier vorlebt, auch zu entdecken. Wir dürfen einmal bei dir sein. Wir dürfen einmal vor dir stehen, Jesus. Oh, wie wunderbar. Das soll mich berühren und ergreifen und mein Leben prägen und nicht nur als Wissen irgendwo abgespeichert sein. Ich danke dir, Heiliger Geist. Ich schlage vor, dass wir stehen bleiben und einfach auf die Worte dieses Liedes hören. Innerlich mitbeten und auf die Impulse des Heiligen Geistes einsteigen. Ihm Antwort geben, wenn er uns anspricht. Halleluja, Jesus.